Hallo und herzlich willkommen zum 149. Concast Themenpodcast. Heute reden wir über den vierten Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Philipp. Hallo Philipp.
Schönen guten Abend. Ich freue mich heute über den vierten Band schon von Jaiba sprechen zu dürfen.
Und als Gast ist heute auch wieder Jens dabei. Hallo Jens.
Hallo, schönen guten Abend. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Jaiba Band 4 ist am 12. Oktober 2022 in Deutschland erschienen. Zuvor war in Japan am 18. Oktober 1989 in der ursprünglichen Version und am 6. August 2004 in der Shinsoban Neuauflage erschienen, auf der auch die deutsche Veröffentlichung basiert. Wenn wir uns das Cover von Band 4 ansehen, dann sehen wir dort Jaiba, der auf Kagetora reitet, mit seinem Schwert. Dies entspricht dem japanischen Shinsoban-Cover. In diesem Fall wieder eine Änderung von dem japanischen Original-Cover. Das kann man sich zum Beispiel auf konwiki.org ansehen. Da das Cover der Erstveröffentlichung, da ist Jaiba auf dem Mond stehen zu sehen. Und man sieht im Hintergrund eine Rakete emporsteigen. Das hat man hier durch einen eher actionorientierten Shot von Jaiba und Kagetora ersetzt für die Neuauflage. Und ja, wie in den vorherigen Bänden auch, kann man, glaube ich, diese Änderung darunter abstempeln, dass man eben diese eher verspielten und inhaltlich nicht so zusammenhängenden Cover vielleicht durch so ein bisschen simplifiziertes, actionhafteres ersetzen wollte. Und das ist ja auch in diesem Fall passiert, was aber ganz gut passt. Jaiba und Kagetora so in Action ist gut. Und mit Jaiba, dessen Schwert so aus dem Bild rausragt, hinter der 4 vom Band. Das füllt das Cover auch ganz gut aus und es sieht nicht so aus, als ob es im Weiß so verloren wäre.
Ja, ich finde auch jetzt gerade beim vierten Band merkt man dann so ein bisschen, dass es immer so, ja, wie will ich sagen, also zum Beispiel bei Detektiv Conan sind die Cover ja immer sehr stark auch an den Inhalt des Bandes angelehnt. Sowohl der Hintergrund, der dort zu sehen ist, als auch Conan hat ja meistens irgendeine Pose, die auf den Bandinhalt Bezug nimmt. Das ist dann bei Jaiba doch jetzt wirklich nicht der Fall. Also natürlich tauchen die beiden im Band auf, aber ja, es ist wirklich so, das Cover hättest du auch bei Band 6 oder bei Band 2 nehmen können. Es hätte keinen Unterschied gemacht, um so zu sagen. Ja, finde ich halt einen anderen Stil bei Jaiba, ist auch in Ordnung, aber ja, ich finde es ganz, ganz nett, den Vergleich da zu Detective Conan zu sehen, wo es einfach ganz anders funktioniert als hier bei Jaiba. Und klar, das alte Cover mit dem Mond, das ist halt tatsächlich auch für mich so ein bisschen mehr der 80er-Style. Und hier hat man ja mit dem weißen Hintergrund, wie auch schon im letzten Band-Podcast zu Jaiba erwähnt, einfach eine modernere Aufmachung gefunden. Und ja, das passt zur heutigen Zeit, denke ich, ganz gut.
Mir gefällt eben das Schlichte an dem Cover relativ gut. Allein, dass wir diesen komplett weißen Hintergrund einfach haben und vorne dann immer ein relativ schlichtes Coverbild auch insgesamt drauf. Ja, irgendwie hat es für mich auch so den Eindruck, es ist eine sehr frühe Serie von Aoyama, ist ja Ende der 80er Jahre erstmals erschienen und Detektiv Conan hat halt einfach viel höheren Detaillierungsgrad und insgesamt viel ausgeklügeltere Kapitel, als es jetzt bei Jaiba der Fall ist, ist mein Eindruck. Und ich finde, da passt das Cover einfach dazu. Ein schlichtes Cover und eine, ja, Comedy-lastige und eher heitere Story.
Ja, ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Stilfrage. Ich meine, man kann natürlich auch aufs Bandcover immer die jeweiligen Antagonisten draufpacken und ja, Szenerie aus den ganzen Kapiteln. Das ist halt bei Jaiba generell nicht der Fall. Ist auch in Ordnung, die Entscheidung. Man hat halt beide Wege, die man sozusagen gehen kann. Und hier ist es halt ein Standard-Cover. Also nichts Schlechtes, ne? Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Was ich aber auch nochmal hervorheben möchte unbedingt, ist tatsächlich auch die Kontinuität, die man im Manga-Regal inzwischen hat. Also wenn man die vier Bände, die wir jetzt inzwischen haben, nebeneinander stellt, dann sieht das alles wirklich wunderbar aus. Und ich hoffe, dass sich die anderen 20 Bände, die noch folgen werden, weil Jaiba hat ja 24 Bände, da einreihen werden. Ich meine, zum Beispiel bei Detective Conan hat man ja auch verschiedene Egmont Logos und so weiter. Und dann hat man oben mal den kleinen Conan da vergessen in dieser fortlaufenden Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die da einen Namen hat. Ihr wisst, was ich meine. Das ist
Der
aber ja
Face.
bisher, ja?
Das ist der Face Pavilion. Das haben sie aufgelistet im Detektiv Conan Artbook. Da haben sie die ganzen Bilder vom Buchrücken drin und da wird das Ganze Conans Face Pavilion genannt.
Ah,
Warum auch
okay.
einfach es, warum es auch einfach Daumenkino oder halt das japanische Äquivalent nennen, wenn man auch einen umständlichen englischen Begriff nehmen kann. Ach, diese Japaner immer wieder.
Ja, was ich sagen wollte, da gab es ja in der deutschen Veröffentlichung auch mal ein paar Probleme und ich, ja, wenn man vielleicht in den Manga-Laden seines Vertrauens geht, dann sieht man, glaube ich, auch bei der Reihe, dass die Egmont-Logos bei Detective Conan im Laufe der Jahre sehr viele unterschiedliche Ausgestaltungen angenommen haben, die ja, es durchaus schwierig machen, die Reihe heutzutage zu sammeln, wobei das inzwischen größtenteils zum Glück behoben ist, aber zwischenzeitlich war das Logo mal größer, mal kleiner, mal weiß, mal schwarz, dann hat man das alte Egmont-Manga-Logo noch mit dabei und das war wirklich ein Durcheinander, während man hier jetzt bei Yaiba wirklich sehr clean und sehr, sehr auf Kontinuität bedacht ist, was ich sehr zu schätzen weiß und auch deswegen hervorheben möchte. Das ist mir positiv aufgefallen, genau, deswegen wollte ich es hier hervorheben.
Wenn wir auf den Buchrücken schauen, dann sehen wir diese Kontinuität auch nochmal ganz deutlich. Ja, das Einzige, was dann immer so ein bisschen stört, aber das ist dann bei den Bänden zumindest auch gleichmäßig, ist, dass die Zahl nicht mittig auf dem Buchrücken ist, sondern zumindest bei mir ist das so, dass die 4 sehr deutlich an den linken Rand angrenzt und mit einem kleinen Farbkleckschen auch auf dem Cover zu sehen ist. Das ist da ein bisschen rübergerutscht. Aber ansonsten ja.
Oh, nee, das ist bei
Auch
mir tatsächlich nicht
den.
der Fall. Also,
bei mir auch
nee.
nicht.
Tatsache. Hast du ein Mängelexemplar erwischt lassen?
Ja, vielleicht. Bei mir, der Jaiba ist auch ein bisschen weit links, aber das kann auch daran liegen, dass die Zeichnung auch eher nach links geht. Naja. Auf der Rückseite Action in Rot. Während Unimaru selbst Tokio in Schutt und Asche legt, jagen seine 8 Dämonen Yaiba hinterher, um ihm das Schwert des Donnergottes abzunehmen. Yaiba läuft zu Höchstform auf und erledigt einen nach dem anderen. Doch der Gegner, der als nächstes angeflattert kommt, redet nicht nur seltsam daher, er will Yaiba auch beißen. Der Action-Klassiker von Gosho Aoyama. Egmont Manga-Logo auch nochmal in Schwarz, egmontmanga.de und der deutsche Preis 7 Euro. Über die Erklärung zu der Abbildung hinten haben wir im letzten Podcast endlich aufschlüsseln können nach nur 3 Podcasts. Toll. Da könnt ihr da nochmal reinhören. Wenn wir den Band vorne aufschlagen, da haben wir dann das alternative Cover. Yaiba 4, diesmal hat sich der Stil nicht nochmal geändert, das war ja auch so ein bisschen inkonsistent. Jetzt ist es zumindest stilistisch so wie bei Band 3 gehalten. Wir sehen Yaiba, der reitet hier auf dem Seegurkendämon und wir sehen den Namen Gosho Aoyama nochmal. Dann auf der nächsten Seite haben wir das, was bisher geschah und das Inhaltsverzeichnis, das ist jetzt auch regelmäßig dabei, da ist die Konsistenz inzwischen gegeben. Wir haben hier Kapitel 30 bis 39 in diesem Band. Und ich würde sagen, ich gebe kurz eine Zusammenfassung des Inhalts und dann sprechen wir im Detail über den Band. Nachdem wir ja im letzten Band uns mit dem Schlangenmenschen, mit dem Spinnenmenschen und mit dem Schneckenmenschen beschäftigt haben, sowie noch der ein bisschen den Froschmenschen, der dann übergelaufen ist, konzentrieren wir uns in diesem Band hier am ersten Kapitel noch so ein bisschen auf den Schneckenmenschen. Gleichzeitig wird aber auch schon von Unimaru der nächste Scherge vorbereitet. Und da geht es in den ersten 5 Kapiteln so rum, nachdem der Schneckenmensch endgültig besiegt ist, der sich hier kurz versucht, mit einem Schneckenhaus gegen das Salz zu wehren, aber dann gekocht wird, kommt dann hier Batman, nicht der Fledermausmann, es ist Batman, und er spricht mit gratuitous English und streut immer wieder irgendwelche Phrasen ein und wird später auch mit einer Amerika-Flagge bezeichnet, wo man dann quasi sagen kann, die ersten 5 Kapitel von diesem Band werden komplett von Batman eingenommen. Er kämpft gegen Yaiba als stärkste der Dämonen und nachdem die letzten paar Dämonen ja eher so ein bisschen Witzfiguren waren, Ist Batman jetzt hier wieder ein ernstzunehmender Gegner, der Yaiba regelmäßig mit seinem Schwert Schaden zufügen kann? Er beißt ihn dann auch, wodurch sich Yaiba in einen Werwolf verwandelt, statt in einen Vampir, was bei allen für Verwirrung sorgt, aber natürlich auch für Belustigung. Und schlussendlich kämpfen Yaiba und Batman dann gegeneinander in einem japanischen Schloss, wo doch Batman am Ende schlussendlich besiegt werden kann. Danach verbringen wir zwei Kapitel damit, ein Onsen-Training in einer heißen Quelle durchzumachen, wo Onimaru dann nochmal drei weitere Schurken schickt, den Seesternmann, den Gottesanbeterinnenmann und den Seegurkenmann, die aber in diesem Onsen selbst nicht so viel reißen können. Dafür haben wir viele humorige Situationen mit Erwachsenen und sehr alten Männern, die einer 14-Jährigen in einem Bad hinterher lüstern. Dann ein Zwischenkapitel, wo auf Onimarus Manju-Produktion, die offensichtlich Gedankenkontrolle beherrscht, eingegangen wird. In so einem eher One-Off-Zwischenkapitel, bevor es dann in den letzten beiden Kapiteln darum geht, dass die Gruppe nach Ganryujima reist, wo Musashi das Grab von Kojiro Sasaki besuchen will. Das Duell wurde ja auch in einem vorherigen Band, hat Musashi schon mal Yaiba und Sayaka davon erzählt. Und Onimaru will dann auch zu Sasaki gelangen und will Sasaki wiederbeleben und als einen seiner neuen Schergen rekrutieren, weil seine Dämonen es einfach nicht bringen, wie wir hier in diesem Band sehen. Und der Band endet dann damit, dass der wiederbelebte Kojiro und der Spinnenmann auf Ganryujima der ankommenden Gruppe von Yaiba, Sayaka und so weiter eine Falle stellen. Ja, wie schon gesagt, wir haben es hier in den ersten fünf Kapiteln, bekommen wir es erstmal mit Batman zu tun, dem stärksten der acht Dämonen.
Heißt
Und
der
wie
nicht
schon erwähnt,
Fatman? Nee, Moment, wie war noch sein
nee,
Name?
Batman, da in der, weil er so viel schläft.
Ach so.
Genau. Und ich habe es ja schon erwähnt, er ist wieder ein bisschen ernster zu nehmen, was, wie ich finde, also wir hatten ja jetzt, also der Froschmensch, der war, der Froschmann, der war am Anfang auch, wie er ja bei uns Wasser gezogen hat, eher bedrohlich und auch der Schlangenmensch, auch halt, wenn er seine komödiantischen Momente hätte, war er doch eher angsteinflößender. Der Spinnenmensch und der Schneckenmensch, die, vor allem der Schneckenmensch, der war ja eine komplette Witzfigur, der Spinnenmensch, ja auch eher Witz, nicht so stark wie der Schneckenmensch, aber auch eher so. Und hier schwingt es jetzt wieder komplett um. Und Batman ist, auch wenn er seine mit diesen oh, Pretty Girl, ah, Thunderboy und so, wenn er immer sein
Ja.
Englisch reinstreut und da seine Comedy herbezieht, ist er doch ein wesentlich bedrohlicherer Gegner, der Yaiba schon im ersten Duell wirklich verwundet, da mit dem Schwert, und dass Yaiba das Blut aus der Schulter spritzt und so. Und Yaiba endet ja auch diese Konfrontation mit Batman damit, dass er so sagen, dass er mehr trainieren will, dass er stärker werden will, weil er merkt, das geht alles nicht mehr so einfach, denn es ist ja hier auch mit dem Schwertilator und er sagt, ich muss nicht trainieren, ich habe ja den Schwertilator und so. Und Batman kann dann ja die Technik zeitweise ausscheiden und dann muss Yaiba einen Trick verwenden, um ihn zu besiegen. Also Batman ist jetzt mal wieder, nachdem wir viel so eher komödiantische Gegner hatten, ein ernstzunehmender Gegner, der Yaiba auch wieder vorführt, dass er bei weitem noch nicht stark genug ist, um es einfach so locker mit jedem aufnehmen zu können und vor allem nicht mit dem mächtigen Onimaru, der in Tokio, wenn er wütend ist, die Gebäude zerschmettert und so. Und deswegen finde ich, dass hier dieser Umschwung wieder zu einem ernsteren Gegner, mit einer bisschen ernsteren Handlung, auch wenn noch Comedy dabei ist, für diesen Band eine gute Richtung.
Ja, hat mir auch tatsächlich sehr großen Spaß gemacht mit Batman, Fledermausmann und als er dann verletzt war und dann wieder auftauchte, dann war er plötzlich der Mumienmann. Ja, finde ich, also macht ja sehr viel Spaß, weil Yalba jetzt auch endlich mal wieder einen Gegner hat, der ihm wirklich mindestens ebenbürtig ist. Wohingegen die vorigen Gegner, wie das du schon erwähnt, ja eher die, naja, Witzfiguren waren, mehr oder weniger. Und ja, Batman ihm eigentlich überlegen ist. Ja, wie gesagt, mindestens gleichwertig. Natürlich ist immer eine gewisse Portion Witz auch mit dabei. Das ist ja auch so ein bisschen das Stilmittel, das Aoyama hier in der Serie grundsätzlich verwendet. Also es ist ja sehr, sehr komödiantisch immer angehaucht. Und ja, das nimmt vielleicht auch dieser Ernsthaftigkeit in diesem Duell gegen Batman dann, ja, nimmt diese ganze Schärfe so ein bisschen raus, finde ich. Ja, das. Hätte eigentlich ein knallharter Schlagabtausch sein können. Ist es jetzt aber nicht gewesen. Zumindest vom Lesen her, inhaltlich war natürlich schon. Also, ja, ich weiß nicht, ob man da ein bisschen mehr hätte auf die, ein bisschen ernster das Ganze setzen können. Auch als er dann unter der Brücke auftauchte und dann sagte, und die ihn dann erst nicht erkennen, ah, das ist so ein bisschen, ja, das ist tatsächlich ganz lustig. Ich habe auch beim Lesen einiger Szenen mehrfach auflachen müssen, weil es tatsächlich sehr unterhaltsam ist. Aber ja, es lässt Batman dann doch ein bisschen witziger dastehen, als es vielleicht im Endeffekt dann sein sollte.
Ja, aber spätestens in den letzten beiden Kapiteln wird es dann ja auch trotz den gelegentlichen Witzen ziemlich bedrohlich. Wenn Jaiba da am Boden liegt und realisiert, dass Batman ihn gleich umbringt und dann ihm nur die Sonne helfen kann am Ende noch, wie er verzweifelt versucht, zu seinem Schwert zu greifen und so, geh schlafen forever. Das ist schon, also ich find schon, dass insgesamt bei Batman doch die Ernsthaftigkeit eher überwiegt und dass man ihn durchaus ernst nehmen kann.
Ja, stimmt natürlich. Also diese Bedrohlichkeit, dass Jaiba um sein Leben bangt, das hatten wir, glaube ich, auch bisher so noch nicht. Zumindest erinnere ich mich nicht dran. Und auch
Ja,
gerade,
als
dass
der
der.
Froschmensch ihn so unter Wasser zieht, da, wenn ihm die Luft so wegbleibt, da denkt er kurz, glaube ich, so ein bisschen verzweifelt daran, dass es jetzt
Ah,
knapp wird.
okay. Ja, das war auch tatsächlich ein sehr bedrohlicher Gegner damals, wie ich fand.
Und natürlich, als Unimaru das erste Mal als Dämon aufgetaucht ist, da hat er aber ja komplett fertig gemacht.
Ja, der ernstere Tenor, jetzt insbesondere finde ich von Kapitel 34, das ist ja das letzte Kapitel in dem Kampf Jaiba gegen Batman, der schwingt auf jeden Fall ganz deutlich mit und das ist bis jetzt auch tatsächlich mein Lieblingskapitel in den ersten vier Jaiba-Bänden, weil es halt eben gerade vergleichsweise ernst ist und ja, die anderen Kapitel alle sehr comedy-lastig und hier gerät Jaiba eben so richtig in die Bredouille. Dass jetzt auch die Sprache grundsätzlich ja in Jaiba etwas derber ist als in Detektiv Conan oder in Magic Kaito, ist ja auch nichts Neues. Und trotzdem hier dann so ganz klare Ausdrücke, I kill you und der Typ bringt mich wirklich um. Und Jaiba realisiert halt eben, okay, es ist kein Spaß, hier geht es gerade wirklich um Leben und Tod. Hat bei mir doch von allen Kapiteln aus dem Band den größten Eindruck hinterlassen. Und einen klaren Pluspunkt gebe ich auf jeden Fall auch für Werwolf Jaiba, finde ich. Den hat Aoyama sehr schön
Ja.
getroffen. Und da lassen dann auch so ein kleines bisschen beim Cover von Kapitel 32 die Peanuts grüßen. Das ist auch eine ganz nette Hommage, finde ich. Und zunächst scheint es ja dann auch so am Ende von Kapitel 32, dass es einen glimpflichen Ausgang gibt auf Protagonistenseite. Ja, das Gute gewinnt mal wieder und unser Vampir-Mensch muss sich da zurückziehen. Und dann kommt er halt eben doch nochmal richtig zurück. Ja, insgesamt ein richtig guter Abschnitt hier in Band 4.
Wobei ich da widersprechen würde, dass die Sprache von Detektiv Conan doch sehr viel expliziter ist als bei Jaiba. Da werden ja Leute tatsächlich umgebracht, wo dann Leute auch sagen, ich wollte, dass er verreckt, deswegen habe ich ihn umgebracht und so. Und also Jaiba ist schon wesentlich kinderfreundlicher als Detektiv Conan, was die Sprache angeht, würde ich sagen.
Ja, also dahingehend sicherlich. Ich hatte jetzt auch noch überlegt hinsichtlich Beleidigungen und so. Also Vollhorst oder sowas ist da jetzt vergleichsweise noch so das Harmloseste, was da fällt. Ich habe es so wahrgenommen, aber ich müsste vermutlich auch noch mal alle vier Bände erstmal am Stück durchlesen, um dann noch mal so einen Gesamteindruck zu bekommen, was so den Sprachstil angeht im Vergleich zu Detektiv Conan. Wobei natürlich Detektiv Conan jetzt ja auch schon weit über 20 Jahre läuft und sich da natürlich die Sprache dann auch noch mal über die Jahre ein bisschen angepasst und verändert hat, wobei es im Grunde doch gleich bleibt, ja.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, als Batman das erste Mal geschlagen war, dachte ich tatsächlich auch, dass es das jetzt war und wir in einen, naja, neuen Arc übergehen oder zumindest ein neuer Scherge auftaucht. Aber dass er dann nochmal zurückschlägt, hatte mich tatsächlich auch etwas überrascht, muss ich sagen.
Warum?
Warum?
Der Froschmann ist mehrmals zurückgekommen, der Schlangenmann auch, der Spinnenmann auch, der Schneckenmann auch.
Ach, siehst du? Guck mal, das ist ein Muster, das mir noch gar nicht aufgefallen ist. Naja, es wirkt hier so endgültig irgendwie für mich, auch mit dem Im letzten Panel, da hat man ja dieses versetzt eingerückte Bild, weiß nicht, wie man dieses Stilmittel nennt, was es ja bei Conan auch häufiger gibt, wenn halt der Fall vorbei ist, wenn es halt beendet ist. Und irgendwie wirkte das für mich, ich weiß nicht, was bei den anderen
Ja,
ersten.
war auch bei Kapitel 31 schon so, da ist dieses Kapitel mit Batman, der Why sagt, das ist auch in diesem in dem Diamanten oder wie auch immer man die Form nennen können, im Viereck.
Ja, okay. Gebe ich mich geschlagen? War das nur mein persönlicher Eindruck? Ja, ist das bei jedem Kapitel so? Um Gottes Willen, ja. Nee, nicht bei jedem. Ja, gut. Ja. Aber ich meine, es tut der Story ja keinen Abbruch, wenn er noch ein weiteres Mal auftaucht. Und ja, dann ging es ja auch erst wirklich los, wie gesagt. Also mit dem Mumienmann. Sehr, sehr unterhaltsam, wie ich fand. Und dann, wie gesagt, dass Jaiba dann an seine Grenzen kommt, es lebensbedrohlich wird und ja, er den Ernst der Lage tatsächlich begreift.
Und wenn es dann gerade so ernst ist, dann muss man natürlich auch ernst trainieren, wobei das Training dann in den nächsten beiden Kapiteln im Onsen eher weniger ernst am Ende doch ist. Die drei Handlanger, die geschickt werden, die sind jetzt wieder komplette Witzfiguren, da hat selbst noch der Schneckenmensch, der auch eher ein Witz war, noch mehr gerissen als der Seesternmann, der Gottesanbeterinnenmann und der Seegurkenmann. Deswegen kann man die hier fast weglassen. Ja, was natürlich bei diesem Kapitel beim Lesen einem, was ich auch vorhin schon angedeutet hatte, heutzutage vielleicht so ein bisschen komisch aufstößt, ist die Comedy im Badehaus. Also man weiß ja vielleicht, Badehaus in japanischen Manga ist natürlich immer eine gute Quelle für Comedy. Ja, aber doch dieser sehr. Es hat mich nicht das erste Mal in Yaiba sehr an Ranma 1/2 erinnert. Da gab es ja auch mehrere Vorfälle in einem Badehaus, wo dann auch ein lüsterner alter Mann, in Ranma ist es Happosai, in Yaiba ist es hier Musashi und natürlich auch Yaibas Vater, der einfach so auftaucht und plötzlich da ist und dann auch einfach verschwindet. Kenjuro macht eben, was er will. Ja, das ist so diese Ranma-1/2-mäßige oder auch Dragon Ball-mäßige Comedy. Am Anfang von Dragon Ball mit Bulma und Son Goku und hier mit Yaiba und so. Muss das irgendwie so sein mit den
Nein.
14-jährigen Mädchen? Ist das noch? Also, ich meine, selbst heutzutage macht man das ja, wenn es dann irgendwelche Onsen-Comedy geht, dann zumindest immer mit gleichaltrigen Charakteren. Aber dass man dieses heutzutage ist ja diese Trope mit dem lüsternen alten Mann, der auch noch klein ist, so, was ja, na, ich meine, Happosai Musashi, das ist ja sowas Generelles, was in vielen japanischen Manga-Serien ist. Das ist heutzutage so ein bisschen, das macht man heutzutage eher nicht so, das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Wobei, es ist halt schade, also, weil dann so, da sind eigentlich ganz nette Gags dabei, auch dieser mit dem vierte Wand brechende Gag, wo sie dann sich einen Plan ausdenken sollen und alle Männer denken nur daran an die nackte Sayaka und sie zerstört dann so die Gedankenblase, woran sie dann nicht mehr, scheinbar nicht mehr daran denken können. Das ist ja eigentlich ganz witzig, wenn dann nur der Inhalt wäre und so und dann auch so Gags wie Yaiba und Kenjuro, die dann weggeblasen werden vom Wasserschlauch und dann aber in diesem Wasserschwall schwimmen können, um dann da in der Luft zu bleiben. Das sind schon gute Gags an sich eigentlich, aber es ist halt so Musashi und Kenjuro, dass die da so nach Sayaka lüstern und die dann alle so quasi wie besessene Zombies hinter ihr herlaufen, weil sie so schön ist.
Ja,
Ja,
und
also
vor
es
allem
ist.
alle auf dieses eine Mädchen drauf, ne? Das ist so ein bisschen, ja, ich meine, sie ist immer die einzige weibliche Person da im Bunde und das macht es natürlich nicht einfacher. Immerhin hat sie dann Kagetora und Shonosuke da an der Seite, aber wirkt auf mich irgendwie ein bisschen, ja, so nach der schwarzen Organisation kommen die Detective Boys, so irgendwie. Jetzt haben wir hier so ein Badehaus-Filler, um es sozusagen, mit den drei Schergen, die auch wirklich, ja, hier absolut zur Witzfigur verkommen und gar nichts reißen. Ich meine, allein, wenn man sich ich meine, was wollen die auch machen als Gottesanbeterinnen, Mann, wie er, glaube ich, heißt und so weiter und so fort? Ja, was sollen die für große Skills haben? Ich meine, die sind ja, glaube ich, entworfen, um zur Witzfigur zu verkommen. Ja, und was ich auch besonders lustig finde, ist dann am Anfang, als Onimaru wieder ganz entrüstet ist, dass Batman nichts gerissen hat und dann der Spinnenmann vorschlägt, ja, wir sollten einen Großangriff starten. Und Onimaru so gefühlt, ja, richtig gute Idee. So als wäre er da vorher überhaupt nicht drauf gekommen, als müsste er jeden seiner acht Schergen einzeln schicken, weil es der Manga-Kodex oder was ich was so vorgibt. Man darf Schergen nur einzeln schicken und plötzlich
ja, wie
hat er
bei
dann.
Power Rangers oder Super Sentai, diese ganzen Shows, da kommt ja auch immer nur ein Bösewicht pro Folge.
Ja, das, so kann man natürlich auch strecken, ist ja tatsächlich wahr. Aber hier die drei auf einmal, ja, ist natürlich ein bisschen verspieltes Potenzial, wobei das auch ein bisschen, ich meine, wenn man da einen nur hingeschickt hätte, der dann hinter Sayaka herlüstert, das wirkt ja noch fehl am Platze, noch Fehler am Platze, wenn man das so sagen kann. Als wenn dann drei da plötzlich so zur Witzfigur kommen und als Bundle da irgendwie hinterher sind.
Vielleicht wollte Aoyama jetzt an diesem Punkt auch langsam mit den 8 Schergen durch sein und wollte lieber schneller dazu kommen, Kojiro einzuführen als Gegenspieler. Vielleicht hatte er mit diesen ganzen, mit so den Tiergegnern, vielleicht hat er sich jetzt so gesagt, reicht jetzt auch irgendwie langsam, braucht man ein bisschen was anderes und man hat die letzten drei dann jetzt ein bisschen schneller abgehandelt als Gag, könnte
Kann
ich mir vielleicht
natürlich sein.
Vorstellen.
Vielleicht sind ja auch die Quoten oder die Leserzahlen aus der Shonen Sunday rückläufig geworden, dass dann die Redaktion vorgegeben hat, hier, ihr müsst mal die, oder du musst mal die drei letzten Schergen ein bisschen schneller abhandeln, wir brauchen was Neues, was ein bisschen mehr fetzt, was ein bisschen mehr Spannung bietet und dann ging es eher in die Richtung, kann natürlich auch sein. Ich kann mich noch an die, ich glaube, der Podcast zu Band 3 oder Band 2 war es, wo ich sagte, dass mir die ganzen Schergen auch ein bisschen schnell vorgestellt werden. Also meine ursprüngliche Denkweise war ja, dass die 8 Schergen über alle 24 Bände verteilt auftauchen und mit Jaiba und Co. Kämpfen, was jetzt ja überhaupt nicht der Fall ist, sondern die schon in Band 4 an ein Ende kommen, zumindest zahlentechnisch, oder zumindest, dass sie alles vorgestellt wurden. Hatte ich so
aber,
echt nicht erwartet, aber.
Aber zum Beispiel bei Dragon Ball, da kommt ja auch immer ein neuer Gegner und es ist jetzt nicht immer Prinz Pilaf und so oder die Red Ribbon Army. Wenn die ist dann ja auch nicht die ganze Serie, es kommt ja dann immer, kommen
ja
dann immer auch neue Gegner, die nicht zu der Fraktion gehören.
Ja, aber der Arc, der geht ja nicht 3 Bände lang, sondern der geht dann durchaus auch mal, wenn man einen 24-teiligen Manga hat, 8 Bände oder so. Also man könnte ja, wenn man wollte, auch einen ganzen Band mit einem Gegner strecken. Also das ist ja nicht das Problem, um so zu. Also ich weiß aber schon, was du meinst. Gerade am Anfang ist natürlich auch die Abfolge schneller bei den Gegnern, um halt ein bisschen mehr Story reinzubringen, ein bisschen die Leser bei Stange zu halten.
Also wir sind ja jetzt gerade noch, weil wir sind ja noch im ersten Jahr der Veröffentlichung von Jaiba jetzt. Also der in den Kapiteln, wo wir jetzt sind, ist der erste Band gerade mal einen Monat draußen und so. Also es ist wirklich noch ganz, ganz am Anfang der Serie, also innerhalb der ersten Jahres der Veröffentlichung und so. Also das ist eigentlich immer noch so der Zeitpunkt, wo es eben, wie du gerade eben gesagt hast, eher ein bisschen schnell geht.
Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen die Denkweise drin gehabt von den langen Serien, so Conan natürlich als Paradebeispiel, aber gibt ja auch viele andere.
Ja, ich glaube, man muss sich von Conan wirklich freimachen und eher so in Richtung Dragon Ball und sowas denken, also klassische Action-Serien.
Ja, aber da sind ja die Arcs am Ende auch sehr, sehr, sehr lang, aber am Anfang natürlich
ja, am
hast
Ende.
Du eine große Abfolge. Das stimmt tatsächlich, ja. Also, ist so.
Ja, mit dem Umdenken weg von Conan hin zu den klassischen Shonen-Actionern. Ich denke, da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit, weil ich habe es jetzt so empfunden, gerade hier die letzten Handlanger, die jetzt eingeführt werden, also sei es der Seesternmann oder der Gottesanbeterinnenmann, die wirken so vom Charakterdesign her ziemlich generisch auf mich. Also ja, wir nehmen halt mal einfach irgendein Tier, hängen einen Mann dran oder wir nehmen auch von mir aus irgendwie ein Insekt oder so, dann haben wir unsere Gegner und die sind alle auch eher schwach, weil wir brauchen ja jetzt noch ein bisschen mehr Comedy, nachdem wir jetzt mit Batman einen etwas stärkeren Gegner hatten. Und wir müssen die Zeit überbrücken, bis dann quasi der Nächste wiederkommt, der stärker ist. Und ja, die beiden Kapitel jetzt im Onsen haben halt eben wirklich vom Humor her so ein bisschen was von Zeitreise. Zurück in die Zeit vor knapp 30 Jahren oder sogar ja, mehr als 30 Jahren. Trotzdem freue ich mich, dass Kenjo wieder aufgetreten ist, dann in Kapitel 35 und 36, weil ich dachte mir, nachdem ich den Batman-Kampf durch hatte, was ist eigentlich aus Kenjo geworden? Tritt er jetzt irgendwie nicht mehr auf? Hat er irgendwie gar keinen Platz mehr in den Kapiteln? Auf einmal ist er dann wieder da, das fand ich ganz nice. Ansonsten Das Ende von dem Onsen-Part, als Musashi da Yaiba noch so ein bisschen auf die falsche Fährte führt, einfach mit seinem Wording, das fand ich auch noch zum Schmunzeln. Ansonsten, ja, es war unterhaltsam, allerdings hat es mich jetzt nicht ganz so begeistert wie die vorigen Kapitel.
Da auch nochmal vielleicht zum Vergleich, weil also ich meine, es ist ja eindeutig, dass Dragon Ball der große Pate hier ist, vor allem, weil ich meine, Dragon Ball war damals das Größte, was es gab. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel diesen Band nehmen, Dragon Ball ist sogar noch schneller gewesen damals. Also eigentlich im Vergleich ist das hier schon ein bisschen langsam, weil hier, wo Yaiba jetzt ist, da war Dragon Ball schon im 21. Tenkaichi Budokai, also schon im dritten Storyteil quasi. Und wir hängen ja jetzt hier immer noch mit den 8 Dämonen rum. Also eigentlich könnte man schon fast sagen, weil das ja auch die Shonen Sunday ist und die ist ja immer so ein bisschen langsamer, die Serien bekommen mehr Zeit. Eigentlich müsste man schon fast sagen, für so einen klassischen Shonen Action-Titel ist das hier eigentlich schon ein bisschen zu langsam. Also Akira Toriyama wäre wahrscheinlich schon im letzten Band mit allen 8 Dämonen fertig gewesen, um dann schnell zum nächsten zu kommen. Ja. Aber ich glaube, ob ich jetzt in Band 24 das große Endkampf gegen den Seegurkenmann auch gewollt hätte, das glaube ich, wäre nicht so gut abgelaufen. Ja, das Zwischenkapitel, ich weiß nicht, ob es da so viel zu sagen gibt. Es wirkt sehr wie so ein Übergangskapitel. Wir haben den Gag mit Musashi als Mito-Komon, was man vielleicht aus das Detektiv Conan Band 97 kennt. Da wurde die Serie auch mal erwähnt. Ja, ist halt klassisches altes japanisches Fernsehen, quasi so ein bisschen Gassenfeger-mäßig. Also quasi, was bei uns so die 70er-Jahre-Tatorte wäre, wahrscheinlich. Ist das so das Äquivalent dazu, wie das in Japan so gesehen wird? Da können wir natürlich ein bisschen. Das fliegt natürlich alles so an uns dran vorbei. Und ansonsten ist es ja, wie sie mit dieser ganzen Manju-Situation umgehen und alles, ja. Wirkt sehr so danach, ah ja, wir haben jetzt hier nochmal irgendwie ein Kapitel gebraucht, wo die halt irgendwo links gehen und danach geht es mit was anderem weiter. Das hatten wir auch ja schon im letzten Band einmal mit dem Dorf da. Ja, gibt es von meiner Seite nicht viel zu sagen.
Ja, eigentlich eher so ein kleiner Lückenfüller, sage ich mal, vielleicht um ja irgendwie die Zeit zu schließen, weil in der Shonen Sunday vielleicht irgendwie einen Neustart gab oder so, dass man ihm dem nicht den Platz klauen wollte und mit dem neuen Arc dann erst beginnen wollte, wenn man wie selber ein bisschen Freiraum hat. So vielleicht liest sich das auf mich, dass man die dann immer dann und wann einbaut, wenn man sie gerade mal braucht. Ja, also hätte es auch nicht aus meiner Sicht gebraucht, aber ganz nett. Auch wenn man wahrscheinlich die Anspielungen aus Japan kennt, umso spannender. Dann, ja, für uns jetzt so lala, finde ich.
Ja, und das ist auch ein nettes, kurzweiliges Kapitel. Schön zu sehen, dass sich die Lebensmittelindustrie da so ein bisschen dem Onimaru-Zug anschließt, alles für den Profit. Und ich hätte es noch ganz cool gefunden zu erfahren, was jetzt eigentlich da für Inhaltsstoffe in diesen Manju drin sind oder drin sein sollen, die dafür sorgen, dass das wohl so besonders und so toll ist, vermutlich erst am Ende. Das Mehl und der Reis und was auch immer da noch alles drin ist, dasselbe wie bei den anderen Sachen auch. Ja, einfach nicht hinterfragen, einfach lesen und 5 Minuten entspannen.
Auch wenn wir in diesem Kapitel so ein bisschen actionmäßig drin hatten, in den nächsten Kapiteln geht es dann eher wesentlich humoristischer weiter. Dafür sehen wir reisetechnisch wesentlich mehr. Also die Gruppe kommt immerhin voran von dem, was wir sehen. Sie reisen durch die Wüste von Totori, die viel weniger wie die Wüste von Totori wirkt, sondern eher wie die Sahara. Naja, da hat Gosho Aoyama seine Heimat ja sehr toll dargestellt. Und natürlich mit der zufälligen Tankstelle in der Nähe, wo es dann plötzlich ganz viel Verkehr gibt und in der Wüste stehen zufällig auch Limonadenautomaten rum, wie praktisch. Und wir kriegen dann das kleine Intermezzo mit dem Diener des Großkönigs von Arabien, dem Lawrence in seinem Ameisenlöwen-Roboter, wo es noch diese kurze Verwirrung gibt, Ameisenlöwen, Mann, das ist doch schon einer von Onimaru, aber ist es dann nicht, was im Endeffekt auch nicht so viel zu der ganzen Sache beigetragen hat.
Aber super lustig, also wie bei dem Mumienmann. Also das ist irgendwie ein Witz, den man gerne durch die gesamte Serie ziehen kann, wenn man mich fragt, weil ich es sehr unterhaltsam finde. Aber vielleicht ist es dann irgendwann auch der Witz auch mal vorbei, das stimmt. Ja.
Und im Endeffekt, wir haben hier den Abschied dann, Seegurkenmann, Seesternmann und Gottesanbeterin Mann, die ziehen dann auch ab und Jaiba schickt Schunoske nach Arabien mit dem verlorenen Armreif des Großkönigs, um dem das wiederzukriegen, während sie weiterreisen nach Ganryojima und dann Onimaru. Sehr lustig, den Spinnenmensch dahin steckt, kostengünstig, indem er ihn mit der Schockwelle seines Schwerts dahin fliegen lässt, während Jaiba und seine Gruppe dann die magische Lampe von Shunosuke bekommen, der sehr schnell von Japan nach Arabien geflogen ist und zurück. Und der Großkönig erfüllt ihnen dann drei Wünsche, und das ist natürlich auch wieder diese typische komödiantische Darstellung von diesen drei Wünschen mit den Genies, dass die einen dann nur verarschen. Und
Ja.
irgendwie möglichst billig aus ihren drei Wünschen rauskommen wollen. Aber er bringt sie dann tatsächlich nach Ganryojima, wo der Spinnenmensch auf eine sehr komödiantische Weise Kojiro Sasaki wiederbelebt hat. Wo es dann, im Gegensatz dazu, dass der Ton dann eher so ein bisschen humoristisch war, am Ende eine relativ ernst wirkende Falle wir hiermit enden, weil Sasaki hat ja einen Groll gegen Musashi, einen relativ ernstzunehmenden. Er wirkt auch natürlich gleich ein bisschen bedrohlicher als der Spinnenmensch, so als Schwertmeister, wie er da wieder auferstanden ist und mit seinen unnatürlichen Augen, die hier anders dargestellt werden als die normalen Augen, wirken die so ein bisschen sehr bedrohlich, wie er auch so hinter auf lauern und lachen. Und das verspricht natürlich dann auch wieder zurückzuschwingen, nachdem wir den Band hier ernst begonnen haben und jetzt so eine Zwischenphase hatten, wo es wieder eher lustig wird. Also das Ding ist, ich definiere das so, jedes Kapitel von Jaiba ist immer lustig und ernst. Also es gibt kein Kapitel, was nur lustig oder nur ernst ist. Und für mich ist es dann immer so eher, was nimmt jetzt gerade Überhand? Und so, in den ersten fünf würde ich schon insgesamt eher sagen, dass es eher das Ernst die Überhand genommen hat. Und dann jetzt die Kapitel danach, die restlichen Kapitel des Bandes dann eher lustig waren. Und jetzt mit diesem Abschluss mit Sasaki dann wieder ein Versprechen geben für den nächsten Band quasi, dass das Pendel wieder in die andere Richtung schlägt und uns dann wieder was Ernstes erwartet. Und das finde ich dann für die Abwechslung her und mit der Vorfreude auf den nächsten Band doch ein durchaus gelungenes Pacing für Band 4.
Ja, dem schließe ich mich an. Es geht eher ernst los mit relativ viel Druck für die Protagonistenseite, sprich Jaiba und Co. Danach wird es dann etwas entspannter und humoristischer. Und am Ende zieht dann wieder so ein bisschen die Schraube an. Also ich denke mal wirklich, Kojiro ist ein ebenbürtiger Gegner für Jaiba, genauso wie Batman, mit dem Unterschied, dass Kojiro vermutlich noch ein bisschen schwieriger zu besiegen sein wird. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich bin immer nur auf dem aktuellen Stand, den Egmont Manga veröffentlicht. Aber insgesamt denke ich, es ist ein guter, ja, Cliffhanger ist vielleicht zu viel gesagt. Auf jeden Fall Grundstein gelegt für Band 5, dass es da dann auch wieder ein bisschen ernster weitergeht und vielleicht auch mit ein bisschen längeren Kämpfen, ein bisschen ernstzunehmenderer Action und vielleicht auch Weiterentwicklung von Jaiba. Er hat ja jetzt immerhin schon mal erkannt, okay, es reicht nicht, dass ich einfach nur mit dem Schwert rumschwinge und den Schwertilator nutze und dann besiege ich einfach alle Gegner im Handumdrehen, sondern dass er eben doch einfach mal ein bisschen trainieren muss und stärker werden muss. Natürlich ein klassisches Shonen-Element. Und
Ja.
ich finde es schön, dass wir jetzt an dem Punkt sind, an dem Jaiba dann eben auch erkennt, okay, nur mit Lachen und Spaß komme ich jetzt auch nicht weiter auf meiner Mission. Ich muss auch mal ein bisschen was dafür tun, um am Ende wirklich Erfolg zu haben.
Wobei das ja auch so ein bisschen ist, dass Jaiba diesen Moment immer wieder hat, und weil er ist ja ein Depp, und dann trainiert er und hat und kann ein bisschen mehr, und dann ruht er sich wieder drauf aus. Das war
Ja,
ja im ersten Band
ja.
schon so. Mit seiner Taktik da mit dem Umdrehen, wo er dann im Kendo-Unterricht erstmals an den Gegner gerät, dem das nicht reicht, Und dann schafft er es da aber auch, sich zu verbessern und dann anzutreten. Und dann hat er keine Chance gegen Unimaru. Und dann sagt er, dass er zu schwach ist und er heult. Und dann geht er, um Musashi zu suchen. Und dann trainiert er mit ihm da auf den Lotusblüten. Und als er dann aber das Schwert hat, dann ist es aber, ah, ich bin der legendäre Samurai, hihihi. Und dann merkt er, ah, ich kann es nicht kontrollieren, ich muss doch wieder trainieren. Und dann entwickelt er den Schwertilator. Und dann ist er jetzt wieder so, ah, jetzt habe ich den Schwertilator, ich bin unbesiegbar. Und dann fällt er wieder auf die Schnauze und muss jetzt wieder trainieren. Also, das ist immer so, Jaiba, er kann was und ist überheblich. Dann kriegt er auf die Fresse und merkt, ah, blöd, dann trainiert er wieder. Und dann wird er wieder überheblich, dann kriegt er wieder auf die Fresse, dann muss er wieder trainieren. Und das ist natürlich,
Er bremst sich selbst aus.
ja.
Ja, gerade auch,
Aber
weil
es
der
ist natürlich.
Schwertilator ja eher ein Produkt des Zufalls war und nicht seine eigene Technik und Stärke, die er entwickelt hat, sondern
Stimmt.
ja, also.
Ja. Muss sehen, ob Jaiba, wenn Jaiba wirklich sich mal weiterentwickeln will, dann muss er diesen Zyklus durchbrechen, dass er nicht immer nach ein bisschen Training dann wieder überheblich wird, nur weil er jetzt gerade den nächsten Gegner besiegt hat. Denn wie wir auch aus Dragon Ball lernen, es gibt immer jemanden, der stärker ist, der nur um die Ecke wartet.
Ja.
Und ob es jetzt Jackie Chun ist oder Kojiro Sasaki, die nächste Herausforderung ist eine Kapitelseite entfernt.
Ja, die nächste Herausforderung ist sogar immer da. Selbst über 20 Spin-offs und Fortsetzungen noch hinweg findet man immer Gegner, die stärker sind. Also ja, es wird ja nicht bei einem Trainingsarc bleiben, auf den wir natürlich auch weiterhin warten. Ja, das ist natürlich auch bei vielen anderen Shonen-Serien oder Battle-Manga so ein ja, fortlaufendes Element von Gegner kommen, man hat einen Trainingsarc und so weiter und so fort, was sich dann im Kreis fortsetzt und da hat man mal Turniere und hast du nicht gesehen. Ja, also ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr schön hier, der neue Arc sozusagen. Also ich finde, ich kann noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich finde, dass das ja so mehr oder weniger erst der Einstieg ist, so als hätte man, um es mit Detective Conan zu vergleichen, ja, wir kommen nicht davon weg, dass man ein Kapitel eines Falls hat im Band noch als Teaser und den Rest aber noch nicht. Und man denkt sich so, ja, ist ganz nett, aber ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung das gehen könnte. Natürlich hat man so ein bisschen eine leise Vorahnung, um so zu sagen, also gerade auch, weil Onimaru ja sehr auf diesen Kojiro Sasaki vertraut und statt 8 Schergen jetzt ihn ins Rennen führen möchte. Von daher scheint er ja mindestens diese 8 Schergen aufzuwiegen. Ob dieses Versprechen dann gehalten wird, das lesen wir dann wahrscheinlich in Band 5 und vielleicht auch darüber hinaus. Aber laut meiner Erfahrung setze ich jetzt mal darauf, dass das vielleicht in Band 5 sogar schon vorbei sein könnte. Aber das werden wir dann im nächsten Podcast zu Jaiba erfahren. Ja, ansonsten sehr lustige Elemente wieder mit dabei. Auch mit den Totori-Sanddünen, die Aoyama hier mit ins Spiel gebracht hat. Ja, finde ich sehr, sehr schön. War ich leider noch nicht dort. Ich war ja schon in der Heimat von Gosho Aoyama in Hokuei, in Konnentown, wie es ja auch genannt wird. Was ja auch in der Präfektur Totori liegt, wo ja auch die Totori-Sanddünen die namensgebend oder beziehungsweise daran angelehnt, ich weiß nicht, ob die namensgebend sind, ja, beheimatet sind. Da war ich noch nicht, aber soll tatsächlich sehr warm sein. Und anhand der Hitze in Conantown Hawkway kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass es da auch sehr warm sein wird. Ja, wäre tatsächlich sehr interessant zu vergleichen mit dem Manga dann hier. Ich meine, die Totori-Sanddünen, die sind ja im Conan-Manga noch nicht aufgetaucht. Die waren mal in der Mystery-Tour, in Filler-Episoden zu sehen, im Manga noch nicht. Von daher, ja. Hier auch ein sehr interessantes Element aus Aoyamas persönlichen Erfahrungen. Nehme ich
Also,
zumindest an, dass er da war.
in der Realität sind die Sanddünen am Meer und sind 14 Kilometer lang und 2,4 Kilometer breit. Also ganz so Sahara-mäßig ist es dann im realen Leben nicht ganz
Ich glaube auch
so
nicht, dass man
groß.
dadurch wandert und nach Wasser lechzt und sonst was, aber
Sie werden auch
ja,
mehr als
ja.
einen Getränkeautomaten da in der Region stehen haben, vermutlich. Und mehr als eine
Ja,
Tankstelle.
hoffentlich, wenn dann die ganzen Touristen immer durchlaufen. Das wird noch fehlen. Wahrscheinlich, wenn, ja, wenn das heutzutage so wäre, dann würde da nicht so eine Kolonne Autos durchfahren, von denen sie überrascht werden, sondern sie würden so plattgelaufen werden von einer Bande Touristen, die die Dünen überlaufen.
Gut möglich, ja.
Ja.
Nee, aber sehr schön. Ich bin tatsächlich sehr gespannt auf Band 5 und ich muss sagen, ja, das Lesen macht immer mehr Spaß. Jetzt ziehe ich schon mein Fazit hier vorweg zum gesamten Band, aber nee, also auch die Comedy hier wieder und die Ernsthaftigkeit, also es ist wieder eine gelungene Mischung auch in diesem Anfang des Arcs und ja, bin sehr gespannt, wohin dann die Reise führen wird, ob denn er der einzige Gegner bleibt, wie sehr das ausarten wird. Ja, genau. Und wie sehr denn Musashi da auch noch eine größere Rolle vielleicht einnehmen wird, der in den letzten Kapiteln ja, doch eher eine untergeordnete Rolle spielt, oder war das nur meine persönliche Einschätzung? Also, ja, kann man wieder einen Glanzmoment gebrauchen.
Ja, würde ich auch annehmen, dass der jetzt kommt. Eine Sache, die ich im ganzen Band, die so ein bisschen immer hin und her schwankt, was ich komisch fand, war die Beziehung von Yaiba und Sayaka. Die sind sich ja immer am Streiten eigentlich und dann haben wir jetzt hier auch so ein komisches Hin und Her mit. Also dass dann immer wieder Sprüche kommen, also irgendwie Yaiba dann sagt, du bist doch in mich verknallt, und dann haut sie ihm eine rein. Und dann, nachdem Batman besiegt ist, umarmt sie ihn dann auch freudig und dann sagt er so, nein, ich habe jetzt keine Zeit für Frauen, ich muss trainieren und so. Und dann hat man aber wieder das mit dem Onsen und so. Und das ist mir in diesem Band aufgefallen, das ist so ein bisschen all over the place, Sayaka und Yaiba. Ich meine, Sayaka hat ja eigentlich im Prinzip nichts zu tun, außer so diese Art von Comedy mitzuhaben und dann darf sie auch noch mal so einen Gedanken, Yaiba, Punkt, Punkt, Punkt sagen, wenn es ernst wird. Aber also Yaiba und Sayaka so als ernstzunehmendes Paar ist ja jetzt eher noch nicht so. Also es ist ja deutlich comedy-lastiger, aber ich finde auch, also dieser Moment, wenn Yaiba dann so sagt, nee, ich muss jetzt trainieren, ich habe keine Zeit für Frauen. Das hat auch irgendwie so ein bisschen, es kam so aus dem Nichts irgendwie. Was hatte ich jetzt irgendwie, warum jetzt das mit den Frauen irgendwie? Komisch. Also klar, ist natürlich auch lustig gemeint, so von wegen, dass er plötzlich so mega ernst ist, was überhaupt nicht zu ihm passt und so und dann so einen coolen Spruch drückt wie aus so einem Drama. Aber also ich finde diese Beziehung von Yaiba und von Sayaka, das ist mir ein bisschen zu schwanken. Ich kriege kein festes Gefühl dafür, wie genau sie jetzt sich mögen oder gerade nicht und wie sie aufeinander zu sprechen sind. Das ist irgendwie so ein bisschen für mich zu all over the place. Da hätte ich gern ein bisschen mehr Stringenz.
Ja, verstehe ich, ja. Also, ich meine, Sayaka hat in dem Band auch keine großen Glanz oder keine großen Auftritte, um es so zu sagen. Also, zumindest mein Eindruck. Also, natürlich steht die Alba im.
Ja.
Ja?
Also im Bad, wenn sie dann sich da
Ja,
mit den Tieren
hey.
wehrt und auch wie sie da mit Yaiba zusammenarbeitet, um die anzulocken da, wo Yaiba das Bein hochstreckt und sie sagt dann, oh Jungs, kommt da rüber und so. Und sie hat ja dann am Ende auch bei Batman, wenn sie da sitzt mit dem Juwel, auf das die Sonne scheint, was Batman dann anstrahlt durch ihre Präsenz, da merkt Yaiba dann, ach so, kann ich Batman besiegen. Ja, aber selbst
Ja.
kämpfen darf sie natürlich trotzdem nicht, ne?
Ja, also eigentlich geht es ja in dem gesamten Band darum, dass Yaiba seinen großen Kampf hat. Also Yaiba stark im Vordergrund, natürlich der Batman. Dann finde ich, ist es ein großer Witz mit dem Onsen, wo dann die drei letzten Schergen abgearbeitet werden. Aber die haben auch keinen großen Auftritt, finde ich zumindest nicht. Und dann haben wir halt naja, das Team-Zusammenspiel zwischen Yaiba, also Team Yaiba sozusagen. Und ja, dann hat der Schwertmeister, dessen Namen ich jetzt hier schon wieder vergessen habe, der erweckt werden soll, Kojiro Sasaki, der hat dann noch seinen, naja, halbwegs großen Auftritt, wird angeteasert, aber außer Yaiba, ja, natürlich, wie du sagtest, Sayaka hat auch paar Momente, aber
Musashi dann ja auch mit Batman, wenn er sich dann so vorstellt, ich bin der legendäre Schwertmeister, Musashi Miyamoto und seine große Pose da macht und Batman ist erstmal ein Fan und will ein Autogramm, bevor er ihn dann fertig macht.
ja, sehr gut, ja. Autogramm.
Und dann im Schloss dann die Schergen hält Musashi dann jetzt da mit den anderen zurück. Die bekämpfen sie ja da und haben mit denen eigentlich keine Probleme, während Yaiba oben mit Batman kämpft. Also Musashi darf zumindest mal kämpfen. Sayaka, die auch im Kendo-Club ist, erinnert man sich vielleicht nicht mehr daran, weil sie nie mehr richtig ein Schwert in die Hand nimmt. Die darf, also zumindest darf Musashi noch mehr als Sayaka machen. Ob das jetzt das große Lob ist oder das große Achievement, das weiß ich nicht, aber immerhin.
Noch zum Thema Romcom in Shonen-Serien, was ich da anführen möchte. Das nehme ich tatsächlich immer so wahr. Da gibt es alle möglichen Varianten und alle Mangaka haben da eine andere Herangehensweise und gewichten das Thema unterschiedlich. Wenn ich jetzt so als Beispiele einfach mal spontan überlege, zwischen den Hauptcharakteren in Haikyuu oder Dr. Stone, My Hero Academia, Aoashi. Oder jetzt auch beispielsweise Detektiv Conan, Magic Kaito und im vorliegenden Fall jetzt Yaiba. Das ist halt wirklich teilweise schon sehr stark nuanciert einfach dargestellt, wie jetzt dann eben die ja, Protagonisten zueinander stehen und wird das Ganze jetzt doch ein bisschen ernster aufgezogen? Ist es nur eine kleine Schwärmerei? Ist es eher ein Necken? Ist es vielleicht doch eher so eine gegenseitige Ablehnung, aus der sich dann doch gegenseitige Bewunderung oder Sympathie entwickelt? Und ich sehe es halt wirklich bei Yaiba so, dass es da schon sehr krasse Gegensätze gibt zwischen, ja, also eigentlich hast du mich doch ganz gern und ach komm, lass mir jetzt bitte die Ruhe. Ich habe jetzt gerade mal gar kein Interesse an dir und gar keine Zeit für dich. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Angelegenheiten. Und wie Aoyama das so im weiteren Verlauf sich ausgedacht hat und es dann am Ende mit Sayaka und Yaiba weitergeht, ich denke, da dürfen wir auch ganz gespannt sein.
Es kommt ja halt auch immer drauf an. Schonen ist ja erstmal nichtssagend, weil ganz viel ist schonen. Es kommt ja immer aufs Genre an.
Ja.
Und dann irgendwie, ob man jetzt eine Rom-Com mit Krimi-Fällen hat, so wie Detective Conan, oder eben eine Comedy-Action-Serie, oder eben eine Sportserie oder sowas, was du gerade ja mal als andere Beispiele angeführt hast. Man muss Yaiba dann eher so in diesem typischen Action-Ding betrachten. Wo es ja, das ist ja schon so eigentlich eher so dieses klassische, ah ja, die Protagonisten, die sind sich so ein bisschen diese Heiji-Kasua-Dynamik dann auch so ein bisschen mäßiger, dieses heiß-kalt immer, dass es immer so hin und her schwankt, kennt man ja aus vielen Serien, viele der moderneren. Öfters mal mit One Piece hat es ja auch angefangen, dass die Autoren dann irgendwann gesagt haben, ich ignoriere Romantik einfach komplett. Oder dann eben wie bei Naruto ist es schlecht. Oder bei Dragon Ball hat es ja so gelöst, dass Toriyama irgendwann gesagt hat, Son Goku braucht einen Sohn, also hat er jetzt eine Frau fertig. Aber es ist natürlich, man wirft ja Battle Shonen oder Battle Action. Wirft man ja immer so vor, dass die Romanzen immer schlecht sind und immer sehr seicht und oberflächlich und naja, eher halbgar. Und davor schützt sich Yaiba, finde ich, aber schon, weil Yaiba es deutlich mehr Fokus auf die Comedy legt, wie eben das frühe Dragon Ball, dass man hier nicht genervt, es gibt hier nicht das Potenzial, wie zum Beispiel bei Naruto. Dass man so ist, boah, die Romantik nimmt sich so ernst und ich soll die Romantik hier ernst nehmen, boah, das kann ich aber gar nicht. Und das ist ja zumindest nicht der Ansatz von Yaiba. Also wir sind hier deutlich im frühen Dragon Ball drin, das heißt, das ist alles nicht ernst. Und ja, deswegen, ich glaube, ich wünsche mir mehr Stringenz, aber so innerhalb des Genres finde ich das eher noch eines der positiveren Beispiele. Aber ist natürlich auch zeitlich her nicht dieselbe Ära wie manch andere Serie, die man vielleicht so im Kopf hat, wenn man an die Romanzen in Battle Shonen denkt. Nachdem wir ja am Ende von Band 3 verkündet bekommen haben, dass Yaiba Band 8 beendet wurde, sind wir jetzt wieder bei der richtigen Nummerierung gelangt. Neben dem Spinnenmenschen und Sasaki sehen wir Yaiba Band 4 Ende, dann eine leere Seite und dann kommt die typische Egmont-Manga-Werbung, Detective Conan Fan Edition, Zero's Tea Time, mit keinem Leerzeichen zwischen Tea und Time, obwohl es auf dem Cover steht. Tale of the Demon Hands, Astra Lost in Space, Atelier of Witch Hat, Delicious in Dungeon. Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Toll. Und Ranma 1/2, sehr passend natürlich. Wir haben ja jetzt öfters mal Ranma 1/2 erwähnt und ich glaube, ich meine, in den 80ern mit Dragon Ball war riesig, aber Ranma ½ war auch ziemlich groß. Ganz lustig, dass es hier jetzt passend auch bei Egmont Manga der Ranma ½ wieder erscheint. Danach eine weitere leere Seite und dann noch das Impressum. Jaiba von Gosho Aoyama aus dem Japanischen übersetzt von Claudia Peter. Originalausgabe Jaiba 4. Deutschsprachige Ausgabe Egmont Manga, erste Auflage 2022. Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach. Textbearbeitung. War das nicht auch schon im letzten Band so? Textbearbeitung.
Oha, weiß ich gar nicht mehr.
Ja, auch im letzten, da war der, den hatten wir auch schon im letzten Podcast angesprochen, den Fehler. Erinnere ich mich dran. Ja, Textbearbeitung, Nina Fehn. Können
Ist
Sie sich
auch
vielleicht
in
bei Ihrem
Band
Jobtitel
1, wie ich
anfangen?
gerade aufgeschlagen habe, so. Also, das zieht sich schon.
Da könnte man als Textbearbeiterin vielleicht mal ansetzen bei dem eigenen Jobtitel. Gestaltung Esther Strunk, Koordination Angelika Schönhuber, Printed in the EU, ISBN-Nummer egmontmanga.de, Egmont Shop, Story aus Egmont und auf einer Seite weiter dann die Stoppu-Seite. Und dann sind wir einmal komplett durchgegangen, den Jaiba-Band von vorne und von hinten. Ja, Jaiba-Band 4, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ich finde in diesem Band eine gute Mischung aus einer eher ernsteren Hälfte und einer eher lustigeren Hälfte, die am Ende verspricht, dass es jetzt demnächst wieder ernst wird. Wir sind scheinbar mit den 8 Dämonen durch und gehen jetzt rüber zu dem bereits in Band 3 und vorher angeteaserten Kojiro Sasaki und mit Musashi Miyamoto und Unimaru lungert ja auch immer noch im Hintergrund rum. Deswegen auch ein gelungener Abschluss für diesen Band und ich freue mich schon auf Band 5. Wenn ihr bisher mit den Jaiba-Bänden Spaß hattet, dann würde ich sagen, könnt ihr hier wieder zuschlagen. Es ist von einer gleichbleibenden Qualität her und ich bin durchaus gespannt, weiterhin die Reise von Team Jaiba verfolgen zu können und deswegen sehr zufrieden mit Band 4.
Ja, ich hatte es ja auch schon anklingen lassen. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Mix aus Action, Comedy, ja, Romance, bisschen auf der Strecke. Aber das ist für mich auch gar nicht das zentrale Element dieser Serie, sondern eigentlich, ja, was so actiontechnisch passiert, ist halt ja, deutlich was anderes als Detective Conan. Kann er mit den klassischen Battle-Manga ja, mithalten, Dragon Ball hier als Beispiel genannt. Ich finde, das hat immer was von Inuyasha, wobei Inuyasha natürlich danach kam, aber vom Stil her erinnert es mich sehr, sehr stark daran.
Das ist dann Ranma ½, ne? Ist ja von derselben Autorin.
Ja, stimmt tatsächlich, ja. Aber wobei ich mit Ranma ½ nicht so firm bin wie jetzt mit Inuyasha, von daher kann ich da die Vergleiche nicht so stark ziehen. Müsste ich vielleicht mal lesen, ist ja hier hinten empfohlen. Ja, also ich finde es auch sehr schön, dass wir jetzt einen ebenbürtigen Gegner haben mit dem Batman, der wahrscheinlich nochmal auftauchen wird und auch ein neuer Gegner angeteasert wird. Das dazwischen, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, hätte es nicht gebraucht mit der Badehaus-Romantik in Anführungszeichen. Ja, aber grundsätzlich macht es ja nach wie vor sehr, sehr großen Spaß, Jaiba zu lesen. Ich finde, man kommt gut rein, man wird mit dem Team Jaiba auch sehr gut warm, man kennt die verschiedenen Stärken und Schwächen der einzelnen Charaktere. Ja, Unimaru hat jetzt nicht die größten Auftritte, was zum Beispiel bei Inuyasha ja auch mal mit dem Naraku heißt er ja, auch nicht so ist, dass er so oft auftritt. Da ist dann eher die Parallele da. Ich finde, bei Dragon Ball hat man diesen Gegner, der nicht auf oder wenig in Erscheinung tritt, nicht so unbedingt. Ich weiß nicht, wie es bei Ranma ½ ist. Ja, das hätte vielleicht noch ein bisschen passieren können. Aber vielleicht passiert das ja noch in den nächsten Bänden, weil man hat ja noch genug Spielraum und ich bin tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wohin die Reise uns führt. Und ja, was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich ein bisschen mehr Rampenlicht für alle außerhalb Jaibas Team, also alle von Jaibas Team außer Jaiba selbst, der natürlich sowieso sehr viel Spotlight hat, dass die anderen auch mal wieder ein bisschen glänzen oder mehr glänzen können. Ja, aber ansonsten bin ich eigentlich rundum zufrieden und wüsste gar nicht, was ich groß zu kritisieren hätte. Ich bin sehr gespannt, was passiert und ja, auf die nächsten Abenteuer.
Also als persönliches Fazit kann ich sagen, dass Band 4 für mich ein bisschen mehr Struktur in die gesamte Handlung reinbringt. Und dadurch, dass es strukturierter wird, bekommt so das Große und Ganze ein bisschen mehr Form, wird eben geordneter und macht für mich einfach mehr Spaß zu lesen. Am Anfang war es relativ chaotisch, fand ich. Und hatte auch ja so meine Schwierigkeiten in Band 1 langsam reinzufinden. Ab Band 2 wurde es dann besser. Und spätestens jetzt mit Band 4 bin ich so richtig in der Serie drin. Und freue mich auch seit eben Band 2 immer ein Stückchen mehr auf den nachfolgenden Band. Und das ist jetzt auch bei Band 4 der Fall. Wenn das jetzt so weiterläuft und dann insgesamt die Kämpfe noch ein kleines bisschen ernster werden. Also sprich, Yalba kommt noch öfter an seine Grenzen und macht jetzt nicht die Gegner gefühlt im Alleingang mit einem Streich fertig. Dann denke ich, dass Yalba noch sehr viel Potenzial hat und dass es mich auch weiterhin sehr gut unterhalten wird. Und ich kann mich da auf jeden Fall Lasse anschließen. Wenn ihr bis jetzt wirklich Spaß hattet, gerade auch mit den ersten drei Bänden, dann macht ihr nichts falsch, wenn ihr euch auch Band 4 zulegt und den euch ebenfalls durchlest.
Das waren unsere Gedanken, Meinungen und Fazit zu Band 4 von Jaiba. Wenn ihr Feedback dazu habt, wie ihr unsere Meinung fand, oder wenn ihr selbst den Band schon gelesen habt und ihn gelesen und dazu eine Meinung habt, dann schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Ich verweise hier an dieser Stelle nochmal auf unsere Internetpräsenzen connews.org. Da versorgen wir euch mit allen News rund um DetektivCon und auch um Jaiba. Im Con-Forum könnt ihr mit anderen Leuten diskutieren. Auf ConWiki könnt ihr allerlei an Informationen nachgucken und natürlich auch selber welche hinzufügen, ein Mitmach-Wiki. Wenn ihr statt im Forum zu schreiben lieber chatten wollt, dann könnt ihr das nur auf unserem Discord-Server. Dafür geht ihr auf connews.org/discord, da findet ihr einen Invite-Link. Auf Social Media könnt ihr uns finden auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Unterstützen geht über Patreon, über Einkäufe mit unseren Amazon Affiliate Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost verseht. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, viel Spaß beim Lesen mit Jaiba Band 4 und bis zum nächsten Mal.
Gute Unterhaltung bei Band 4 und ja, macht's gut.